Ich sage aber auch für mich seit Jahren in der Praxis, dass eigentlich jeder, der wo irgendwo eine psychische Thematik hat, immer eine Darmsanierung bräuchte. Dass man da halt wirklich auf das Mikrobiom schaut.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcast, der Podcast für eine revolutionäre Perspektive auf Gesundheit und Krankheit. Und auch heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Wie viele denken, Probleme, die mit Gesundheit bzw. Krankheit eigentlich in Verbindung gebracht werden, sagt man häufig, sind die Gene. Die Gene sind das Problem, es liegt alles in meinen Genen und das ist etwas, was wir immer wieder hören. Aber es zeigt sich immer mehr und die Forschung zeigt auch immer mehr, es sind nicht die Gene für sich alleine, sondern die Frage, wie funktionieren die Gene eigentlich? Also nicht die Hardware, sondern die Software ist die Frage, die Epigenetik. Und über Epigenetik und die Auswirkungen und vor allen Dingen die Frage, wie man dieses Konzept, die Ideen in die Therapie integrieren kann. Genau das wollen wir heute besprechen und ich mache das nicht alleine. Ich habe dafür einen spannenden Gast mit eingeladen, Yvonne Weingarten. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, danke lieber Matthias für die Anmoderation und ja, ich bin auch ganz gespannt, was wir heute zusammen besprechen werden.
Yvonne, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, ich weiß, du bist Heilpraktikerin, du bist in eigener Praxis tätig, du bist Studienleiterin der Paracelsus Gesundheitsakademie in Siegen. Gib uns aber doch erstmal so einen kleinen Einstieg. Wer bist du? Was machst du sonst noch?
Ja, du hast schon ein paar Dinge benannt. Meine Praxis, die habe ich tatsächlich schon über 20 Jahre. Der Weg ist eine ganz interessante Geschichte dahin. Aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich neue Ziele gesucht. Mein erster Mann ist früh verstorben und danach habe ich halt neue Ziele für mich und für mein Leben gesucht und bin damit in die Heilpraxis reingegangen und ja, meine Mama hat dann gesagt, das hast du schon im Kindergarten gemacht. Also das heißt, scheinbar habe ich dann wieder meinen Weg zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Bin aber auch dreifache Mama und neben meiner Praxis und der Studienleitung bin ich schon seit ungefähr 2008 auch als Dozentin bei Paracelsus in verschiedensten Fächern tätig und habe aber selbst auch noch einen Verlag und Vertriebsunternehmen, was ich leite mit Mitarbeitern. Bin Business Coach und habe auch schon mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem halt das Buch Die Gummistiefel Lady, wo ich so meine letzten 50 Jahre abfasse.
Sehr spannend. Und also dahingehend ein sehr breites Feld, in dem du tätig bist. Viele Dinge, die du tust. Wir werden da später nochmal drauf eingehen. Mit dem Blick auf das Thema für heute, mal so ganz konkret gefragt, sind es denn die Gene, die uns komplett beeinflussen und ist alles vorgeschrieben?
Das denken viele. Und wenn wir uns das von der Wissenschaft anschauen, dann wissen wir, dass es mittlerweile schon bekannt ist, dass es nicht so ist. Und das ist auch ein Thema, was mich schon seit Jahren in der Praxis eigentlich begleitet hat. Dass es damals eher eine Intuition als das Wissen war, dass ich damals gesagt habe, meinen Patienten, es sind nicht deine Gene, du hast es nicht von deinen Eltern geerbt, dass du jetzt mit einem metabolischen Syndrom bei mir in der Praxis sitzt, sondern es ist dein Lebensstil. Es ist das, wie du dich ernährst, wie du in den letzten Jahren oder in den ersten Jahren deines Lebens geprägt wurdest in der Familie. Und wir haben halt eine bestimmte Anzahl von Genen, aber ein ganz vielfaches darüber liegendes Epigenom, was uns halt prägt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ja, du hast ein Musikstück, hast Noten, das sind, sag ich mal, die Gene. So, und dann hast du das Orchester, was das spielt, das wäre dann die Epigenetik und dann kommt aber dann natürlich noch dazu, wie beeinflusse ich das? Das ist in meinen Augen so wie der Dirigent, der das interpretiert und jeder einzelne Musiker auch. Und wenn so in einem Orchester die Pauke fehlt und du brauchst eine Pauke, dann kommt das ganze Musikstück ins Durcheinander. Das ist, wie ich gerne die Epigenetik und das Darumliegende auch erkläre.
Das klingt sehr spannend, das ist ein schönes Bild. Ich glaube, das greifen wir heute noch ein paar Mal auf. Weil wenn ich mir vorstelle, die Epigenetik bzw. das Spielen der einzelnen Orchesterteilnehmenden hat also Einfluss, wie stark sie blasen oder wie stark sie etwas spielen oder vielleicht auch nicht heute mal nicht da sind und dementsprechend der gesamte Klang sich verändert, obwohl doch das Stück eigentlich relativ klar ist. Lass uns das aber gerne mal übertragen. Was bedeutet das, wenn wir wirklich tiefer einsteigen? Was passiert dann in einer Zelle oder an den Genen? Wo finden wir das Ganze? Wo spielt sich das Ganze ab?
Ja, das Ganze spielt sich halt im Genbereich ab, beziehungsweise eigentlich in diesen Eiweißen, die unser Körper braucht. Ja, wir haben ganz viele Eiweiße und das sind die übergeordneten Bereiche, in unserem DNA. Ja, und das heißt, wir können in der DNA bestimmte Sequenzen ablesen und nur circa 1,5 bis 2% sind eigentlich für das verantwortlich, was wir so auch an Augenfarbe, Haarfarbe und so weiter sehen. Und der Rest ist für diesen epigenetischen Bereich mit verantwortlich. Und wir wissen heute halt, dass nur circa 25% der DNA und Genebene uns auf unsere Lebenserwartung zum Beispiel prägt. Ja, der Rest ist eine Selbstbestimmung, so kann man es schon sagen.
Und diese Selbstbestimmung, du hast eben gesagt, für dich war es intuitiv schon früher in der Praxis erkennbar, dass ehrlicherweise auch vielleicht das sich dahinter zu verstecken, zu sagen, ja, es sind die Gene, Mama, Papa hatten schon die Themen und Oma und Opa auch. Und natürlich machen wir in der Behandlung während der Anamnese natürlich auch eine Familienanamnese, weil es nicht uninteressant ist, weil es vielleicht wichtige Faktoren sind. Aber sie finden sich unter Umständen im Lebensstil wieder. So, das heißt, und du hast so ein paar Punkte genannt, ob wir über Ernährung sprechen oder auch Bewegung beziehungsweise Bewegungsmangel, Stresssituationen, auch frühkindliche Stresssituationen. Wie können wir uns vorstellen, wie beeinflusst das dann quasi das Abspielen, so würde ich es mal sagen, der Gene? Also wie wird das Orchester beeinflusst, dass dann die Geige anders gestrichen wird oder das Horn nicht so fest geblasen wird?
Also man spricht ja viel auch in dem Rahmen von Methylierung, Demethylierung. Und in dem Rahmen brauchen wir halt zum Beispiel auch bestimmte Vitamine oder halt andere Eiweißbausteine, den ja, Methylierungsprozess, den Kreislauf, den wir dort auch beschreiben. Und der kann, du hast eben das Frühkindliche angesprochen, der kann doch schon viel früher uns sogar bedingen. Der kann uns sogar schon quasi im Werden, im Mutterleib mit bedingen. Das heißt also auch, wie meine Mutter sich in der Schwangerschaft mit mir, mit sogenannten Methylgruppen gut ernährt, macht auch da schon einen Einfluss auf mein Leben im Späteren. Ob mein Körper gut in der Entgiftungsleistung zum Beispiel ist, ob er gut in dem Ablesen von den Genen ist, beziehungsweise halt auch von dem Epigenom halt da entsprechende Sequenzen ein- und abschalten kann in der Genebene.
Das bedeutet, diese Methylgruppen brauche ich quasi zum An- und Abschalten? Das ist so wie so eine An-Ausschalter-Thematik.
Genau.
Und du sagtest, es gibt Vitamine, die eine entscheidende Rolle dabei spielen. Kannst du die irgendwie mal?
Ja, auf jeden Fall. Also B9, Vitamin B9, die Folsäure beziehungsweise B12 sind essentiell wichtig. Ja, um diesen Kreislauf halt auch zu bedingen. So muss halt B9 in verschiedenen Prozessen, chemischen, biochemischen Prozessen verarbeitet werden, um dann halt B12 Methyl abzugeben, dass es halt weitergegeben kann, dass wir Homozystein und später Methionin bilden können. Und wir sind da dann, dass wir in Entgiftungskreisläufe hineinkommen, die halt einfach dann den Körper viel stabilisierter halten. Viele kennen den Homozysteinwert aus, ja, den Blutwerten und ja, da ist irgendwas der Wert, der wichtig ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Aber der ist ja viel, viel größer, dieser Homozysteinwert, als dass er nur sagt, ich krieg eine Arteriosklerose.
Genau, beziehungsweise ist es eher als, so verstehe ich ihn auch, oder ist er als metabolischer Marker, also ein Stoffwechselmarker, und wir sehen eigentlich bei gestiegenem Homozystein, dass in diesem Kreislauf, wie du ihn schön beschrieben hast, also den Methylierungsprozess, S-Adenosylmethionin und die Notwendigkeit der B-Vitamine, also die Abwesenheit davon oder zu wenig Methionin, diesen Kreislauf natürlich mit beeinflussen würde. Und dann habe ich genau dieses Bildungsproblem.
Genau, genau. Und wenn wir davon ausgehen, dass gerade viele Frauen sogar einen B-Vitaminmangel haben. Ja, und B-Vitamin spielt ja schon bei der Schwangerschaft schon eine große Rolle. Das ist ja bei vielen schon sehr, sehr früh erkannt, dass man in der Schwangerschaft zum Beispiel halt das B9, die Folsäure, bevorzugt mitgegeben hat, ja, um halt dem Neuralrohrdefekt halt vorzubeugen. Aber da muss man hinterliegend ja die ganze Geschichte sehen. Das heißt, auch da, wenn ich dies schon vorher genügend habe, dann kann ich natürlich auch da meinem Kind und mir selber eine gute Beeinflussung auch wieder da im Methylkreislauf und Homozystein und Entgiftungsebene mit auf den Weg geben. Und dann kommt diese Verbindung wieder, du sagst ja auch ebenso, was kann man vielleicht auch tun? Wir wissen, dass die Antibabypille zum Beispiel auch B-Vitamin schluckt, ja, und gerade B9. Ja. Also das heißt, da kriegt sich so die Katze am Schwanze, dass man eigentlich dann erst wieder anfängt, B-Vitamine zu geben, wenn man das schwanger werden möchte. Ja. anstelle da schon vorbeugend einfach zu gehen und sagen, wie steht denn da überhaupt mein Status?
Ja. Ja?
Bin ich da gut versorgt? Habe ich genug Folat über halt die Ernährung? Ja? Mhm. Gehe ich da schon mit der Ernährung biologisch rein und habe genügend Zufuhr überhaupt auch über meine Ernährung? Und wenn nicht, wie kriege ich es halt zum Beispiel über eine gute Nahrungsergänzung mit?
Und genau das, also wir haben essentielle Stoffe, wir müssen sie essen. B-Vitamine, genau. Methionin gehört auch mit dazu, richtig. Cystein in dem Kontext ja logischerweise auch. Also wir brauchen diese Bestandteile. Es geht um die Ernährung, die Betrachtung, und das ist dann eben genau der Fall. Egal, was auf dem Lebensmittel vermeintlich draufsteht oder drin steckt, entscheidend ist, ob dein Stoffwechsel in der Lage ist, es nachher aufzuspalten und aufnehmen zu können. Weshalb auch in dem Kontext ja auch gerne Darm und das Darmmikrobiom eine wichtige Rolle spielt, weil sie auch bildender sind für diese B-Vitamine und Störungen in dem Bereich vielleicht auch noch ein Faktor sein könnten, wenn wir nur auf diese Ernährungsebene und dementsprechend die epigenetische Ernährung schauen.
Genau, deswegen ist auch schon seit gefühlten Ewigkeiten der Mittelpunkt in meiner Praxis, ob ich jetzt psychotherapeutisch arbeite oder normale Heilpraxis, ich habe den Heilpraktiker für Psychotherapie genauso wie den Großheilpraktiker, der Mittelpunkt ist die Ernährung und das Mikrobiom, der Darmaufbau. Weil wenn ich da nicht die Umsetzung habe oder wenn ich nicht die Enzyme habe, wo auch wieder Eiweiße sind, um da die Eiweiße zu verstoffwechseln und dass das Mikrobiom halt über seine Dysbiose halt auch da wieder die Vitamine nicht bilden kann, ne, die Synthetisierung einfach nicht stattfindet, dann spielt natürlich hinten raus im ganzen Kreislauf auch alles durcheinander. Ja, das heißt also, da liegt ein ganz, ganz großer Fokus bei mir im therapeutischen Setting drin, erstmal zu schauen, wie ist das Mikrobiom, wie ist die Ernährung, wie wird es auch dann drin verstoffwechselt. Ich kann viele Eiweiße zuführen, aber wenn ich halt keine Enzyme genügend habe, wo die Eiweiße gut verstoffwechseln, dann kommen sie auch nicht da an, wo ich sie brauche. Das heißt, ich habe doch dann wieder nicht diese Möglichkeit, ja intern die Prozesse mit der Bildung von den entsprechenden Aminosäuren halt zu führen. Ja. Und damit ist dann ja auch das ganze System wieder im Ungleichgewicht. Ja.
Und ich glaube, diese Verbindung auch, also wie Ernährung, die Bausteine, die ich brauche, sie müssen aber auch wirklich dann dort ankommen. Und bevor wir gleich nochmal auf einen wichtigen Punkt eingehen, nämlich auch andere, ich sag mal Risikofaktoren oder Faktoren, wie gerade eben, was du meintest, dem psychotherapeutischen Ansatz oder eben auch, welche Auswirkungen hat Psyche und Stress. Lass uns da aber nochmal bleiben in dem Verständnis für Menschen, die zwar schon mal was davon gehört haben und wir haben jetzt auch ein paar Begriffe einfach erstmal genannt, aber so diese Erklärung, ein Gen ist letztendlich die Kodierung eines Eiweißes. Und Eiweiß, wie du schön gesagt hast, ist dann alles. Das sind Enzyme, es sind Hormone, es sind Rezeptoren an deinen Zellen, es ist Muskelgewebe, all das sind Eiweiße. Und diese Kodierung sagt, okay, so soll das Eiweiß nachher aus Aminosäuren aufgebaut werden. Da kommen jetzt diese Methylgruppen mit ins Spiel. Was machen die dort an diesem Gen quasi?
Die haben quasi die Aufgabe, auch Eiweißstoffe auf der anderen Seite halt über die Histone, die um die DNA liegen, halt quasi aufzulockern, um zu sagen, lese dort jetzt ab, ne, an diesem Strang und bilde damit halt quasi auch wieder eine neue gute Zelle. Zum Beispiel die Leberzelle, ne, die DNA ist ja überall quasi, außer die Mitochondrien-DNA sind identisch, aber es ist dann wieder dieser Impuls, der dann halt an diesem DNA-Strang halt rangeht, welche Zelle jetzt wo gebildet wird. Und wenn dort die entsprechenden Informationen und auch über diese Methylierung nicht geschieht, dann gehen halt nachher die Zellen nicht so in die Replikation, wie wir sie gebraucht hätten, in eine gesunde Replikation. Mhm. Und wir sind dann halt, ja, dann bilden wir halt zum Beispiel auch schadhafte Zellen, Zellenstränge. Ne? Und Zelle, ne, ist Eiweiß, genau das. Und wir haben aber auch an der Zelle zusätzlich auch ganz viele Fette, Fettsäuren, dafür sind zum Beispiel auch wieder die Stoffe, die vielen im Kopf sind, aber sie nicht wissen, wie sie zuführen müssen. Omega-3 zum Beispiel unwahrscheinlich wichtig, ja. Weil das ist auch für die Zellmembran nachher, um die zu schützen, nochmal sehr, sehr wichtig.
Also das heißt, ein Großteil über Ernährung und dann, wenn wir uns das aber nochmal vorstellen, wir haben die Bausteine, wir haben diesen quasi körpereigenen gebildeten An- und Ausschalter und jetzt irgendwie ja einen Reiz von außen, der sagt, produziere das oder eben auch nicht.
Genau.
Also und das kann man dann sich, und deswegen ergänzt sich das auch in alle Bereiche, würde ich sagen, weil je nachdem, welcher Reiz von außen kommt, ein muskulärer Reiz, ein Training hat eine gewisse Auswirkung. Ernährung selbst hat natürlich auch nochmal eine Auswirkung. Ein Infekt hat eine gewisse Auswirkung, was wird passiert. Und jetzt lass uns darauf schauen, was tut dann vielleicht Stress und chronischer Stress oder eben auch, wie du sagtest, frühkindlicher Stress bis hin zu intrauterin, wo du sagtest, eben die Ernährung von Mama ist entscheidend dafür, wie sich natürlich das Baby oder der Fötus auch entwickelt.
Also Stress macht ja schlussendlich auch oxidativen Stress. Das heißt, wir verbrauchen auch sehr, sehr viel Antioxidantien. Wir verbrauchen viel ATP zum Beispiel halt auch, also ein Stoff, der uns Energie gibt, ja, der in den Mitochondrien gebildet wird. So. Und eine chronische Müdigkeit kann halt eine Mitochondriopathie zum Beispiel sein. Das heißt, ich habe ein Erschöpfungssyndrom, weil ich zum Beispiel zu viel Antioxidantien durch zu viel Stress in meinen Zellen halt entwickle und habe vielleicht dann nicht die genügenden antioxidativen Nährstoffe dazu. Ja. Und wenn wir das Glutathion uns anschauen, das ist die Aminosäure, wo das halt die Entgiftung halt auch vorantreibt. Und das fehlt bei vielen halt auch. Oder wenn wir das Vitamin C anschauen, ne, was auch da einen riesengroßen Einfluss hat. Wir haben ungefähr, ja, ich sag mal so über den Daumen genommen, 80% der Deutschen, wo halt nicht ausreichend mit Vitamin C versorgt sind. Bei Vitamin D noch viel höher. Und das gibt natürlich einen oxidativen Stress an meine Zelle, genau wie das es über die Psyche halt das auch gibt. Und es macht auch aufs Mikrobiom einen absoluten Einfluss. Wenn ich Stress habe, kann es halt das Mikrobiom auch sehr schnell und stark beeinflussen. Also da gibt es Forschungen, wo du kannst sagen, da ist jetzt ein traumatisches Ereignis. Und binnen kürzester Zeit hat sich dann Mikrobiom verändert. Und damit ist natürlich im Mikrobiom auch ein Ungleichgewicht wieder für die Bildung, ne, von oder Synthetisierung von B-Vitaminen, von Vitamin K oder von Butyraten, wo dann halt der ganze Stoffwechsel auch wieder halt in die Schieflage kommt. Ich bin da halt auch so ein Verfechter, wo sagt, auch bei psychischen Themen direkt halt immer das Mikrobiom auch mit anschauen. Mhm. Ja, wo man halt da sagen kann, also da gibt es ja halt dann auch eine absolut gute Verbindung. Wir haben diese Darm-Hirn-Achse, das heißt, wo du halt wirklich merken kannst, wenn du den Darm wieder halt gut aufbaust, dann passiert auch im Kopf wieder was. Dann wird's, ich sage immer, dann wird's halt im Hirnstüblein wieder ein bisschen klarer. Mhm. Ja. Und diesen Zusammenhang merkst du halt extrem auch in der psychischen Arbeit. Wenn du die Psychotherapie machst, und damit auch Traumatisierungen entspannst, ja, ne, diesen Stress rausnimmst und gleichzeitig am Mikrobiom arbeitest. Das ist wie so ein Turbo-Booster für all diese Geschehnisse.
Ja, es ist bidirektional. Das heißt, ich kann in beide Richtungen arbeiten. Und wenn ich gerade an, sicherlich auch ein sehr spannendes Thema, wenn wir über Reizdarmsyndrome sprechen, die sich gar nicht als klassisches chronisch entzündliches Krankheitsbild im Magen-Darm-Trakt widerspiegeln, sondern die Symptome eben mit Verdauungsproblemen, Verstopfungen, Durchfälle und so weiter mit einhergehen. Auch dort, natürlich schaut man sich ein Mikrobiom an, man schaut sich Barrierensituationen und alles weitere an, aber man kann hier, glaube ich, auch die Psyche und auch die mentale Arbeit nicht außer Acht lassen. Und sie spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Ganz genau. Also da gehen auch immer mehr Forschungen tatsächlich hin und wie diese Beeinflussung halt ist. Ne? Und ich sage aber auch für mich seit Jahren in der Praxis, dass eigentlich jeder, der wo irgendwo eine psychische Thematik hat, immer eine Darmsanierung bräuchte. Ja, dass man da halt wirklich auf das Mikrobiom schaut. Aber dasselbe Thema schlussendlich auch bei Alzheimer, ne, Parkinson oder Autoimmunerkrankungen. Ja, das spielt halt auch da eine Riesenrolle mit rein.
Und ja, wenn wir aber nochmal in Richtung der Epigenetik schauen und sagen, okay, es gibt im Alltag beispielsweise, also um es greifbarer auch zu machen für die, die jetzt zuhören, es gibt stressige Situationen, die zur Folge haben, dass unsere Zellen eben genauso darauf reagieren. Es werden Stresshormone gebildet und die Hormone sind wieder Eiweiße. Also geht es genau darum, wie gerade die Gene abgespielt worden sind. Und dann wird es wahrscheinlich schon klar, bei chronischem Stress oder frühkindlichen Traumatisierungen oder Stress in der Schwangerschaft, was verändert sich epigenetisch? Was sorgt dann dafür, dass Probleme vielleicht dann auch später im Leben entstehen können? Wie könnte man das versuchen zu beschreiben?
Es werden quasi ja die Gene anders abgelesen. Das heißt, sie werden an bestimmten Stellen halt zum Beispiel Gene so in dem Sinne aktiviert, dass sie vielleicht eher tumoröse Geschehen zulassen. Wo man anders in einer positiven Gestaltung des Lebens oder halt, ich meine, wir sind in der Stress, in der Leistungsgesellschaft, aber ich kann dem ja auch entgegenwirken. So. Und wenn ich da entsprechend in einem Ausgleich bin, dann kann mein Körper halt aber auch die Möglichkeit nehmen und kann sagen, okay, ich kann jetzt halt Tumorsuppressor-Gene bilden, wenn ich dem positiv entgegenwirke, dem Stress. Ja. Also das mal nur so als ein Beispiel zu nehmen. Das heißt also, es kann in die eine wie in die andere Richtung gut beeinflusst werden. Ne?
Das ist ein Punkt, den man ganz entscheidend unterstreichen muss, weil mein Eingang von eben zu sagen, es sind die Gene, hinter denen man sich vielleicht auch etwas verstecken kann, weil man kann ja nichts machen. Und genauso, wenn jetzt Menschen für sich auch hören, ob es Symptome oder Erkrankungen sind und wir schon verstehen müssen, das Abspielen der Gene spielt da eine entscheidende Rolle. Aber spannend ist doch, dass wir es auch in beide Richtungen beeinflussen können.
Ja.
Und dementsprechend auch wirklich viel Potenzial ist. Und das bringt mich zu dem Punkt, wenn wir drauf schauen, Epigenetik bei dir in der Praxis, epigenetische Therapie, wie sieht es dann aus in Prävention und Behandlung? Mhm. Kannst du uns vielleicht ein paar Einblicke geben oder auch ein Beispiel geben?
Ja, gerne. Schlussendlich natürlich als allererstes, das sollte überall natürlich stehen, eine ausgefeilte Anamnese. Ja, also die Anamnese ist natürlich das A und O. Wenn der Patient natürlich auch schon noch andere Arztberichte, Blutwerte und so weiter hat, gehört es natürlich auch alles mit da rein. Eine gute Aufnahme dessen, nimmt er vielleicht schon auch Medikamente, weil Medikamente ja auch wieder diesen Prozess mit beeinflussen können, zum Beispiel auch unser Mikrobiom oder Nährstoffe raufen, die wir vielleicht existenziell in diesem Methylkreislauf brauchen. Ja, wie jetzt halt B12, ne? Mhm. Oder Magnesium wird dort auch in diesem Stoffwechsel gebraucht, ne? Also das schon mal zu hinterfragen. Mhm. Ich mache halt immer auch von meiner Seite aus noch Nährstoffanalysen, Aminogramm, mache noch über Bioresonanzen Auswertungen, sodass man wirklich ein ganz großes Portfolio erstmal an Grundlagendaten hat. Mhm. Ja? Da wird auch natürlich die Lebenssituation in der Anamnese mit beleuchtet. Wie ist die Partnerschaft? Wie ist der Beruf? Ja? Hat man Kontakt zu Eltern, Kindern? Die Ernährung? Wie ist der Stuhlgang? Stuhlgang ist so ein ganz, ich sag jetzt mal, nett behaftetes Thema. Da werden alle erstmal ein bisschen stumm und rot, ja. Mhm. Aber auch das ist eine ganz Wichtigkeit, weil das zu sehen, wie ist denn die tägliche Ausscheidung da? Auch das gehört einfach wichtig da rein, weil wenn ich da nicht täglich meinen Hausmüll, den ich selber in mir trage, nach draußen bringe, fange ich ja auch da wieder an, in innere Vergiftungsprozesse zu gehen, ja. Ich habe ja quasi Gärung und eine Giftmülldeponie in mir drinne, mhm. ne? Also auch das gehört schlussendlich mit da rein. Was ist die Person? Wie ist die Person? Und im ersten Sitzungspart bekommt die Person halt schon kleine Handreichungen an dem, was wir aufgenommen haben, was sie verändern können. Zum Beispiel halt schon mal mehr Bewegung mit in den Alltag einzubauen oder dieses Lebensmittel durch jenes auszutauschen. Ich sag jetzt mal, die weiße Nudel halt wirklich durch Vollkorn auszutauschen, den Zucker wegzulassen oder gesunde Öle mit einzubinden. Das wäre so die erste Struktur, die reinkommt. Und danach geht's halt, wenn die ganzen Auswertungen alle auch bei mir wieder angekommen sind, in den nächsten weiteren Prozess. Und dann kommt's natürlich aufs Krankheitsbild oder Befindlichkeitsbild an. Mhm. Wie man da weitergeht, dass man dann noch feiner in der Ernährung ist, ein Darmreset halt wirklich macht, ein Darmprogramm aufbaut. Habe ich zum Beispiel auch Schwermetall- oder Leichtmetallbelastungen. Da wissen wir ja auch, zum Beispiel Cadmium oder Blei beeinflussen die Vitamin-D-Aufnahme. Also, dass das Vitamin-D nicht richtig synthetisiert wird und verarbeitet wird. Das heißt, es kann auch sein, dass man wirklich in diesem Rahmen eine Entgiftung gut mitmachen muss. Ne? Dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier diese ganzen Schwer- und Leichtmetalle aus dem Körper rausbringen. Mhm. Gerade halt, wenn wir an Aluminium denken, was ja viele wissen, dass es auch einen Zusammenhang mit Brustkrebs zum Beispiel hat oder ein Zusammenspiel mit Alzheimer haben könnte. Das heißt, also da muss ich halt natürlich auch schauen. Habe ich ein Leaky Gut vorliegen? Leaky Gut, wir haben wieder diese Verbindung Leaky Brain nachher. Ne? Das macht es auch dann nachher.
Zur Erklärung an die erhöhte Durchlässigkeit der Darmbarriere und die sich auch auswirkt auf die Blut-Hirn-Schranke. Genau.
So, also da zu schauen, wie komme ich da halt dem Ganzen vor. Wenn dort Nährstoffdefizite vorliegen, werden halt Nährstoffe A in die Supplementierung gegeben, gerade wenn sie extrem im Defizit sind. Und natürlich vieles auch zu schauen, wie kriege ich diese Nährstoffe, die defizitär sind, auch über die Ernährung und da halt eine organisch-biologische Ernährung hinein. Dann weiter zu sagen, ja, geh jetzt halt in einen Discounter und hol dir da das Billigste vom Billigen, ist halt fehlplatziert. Gegebenenfalls kommen natürlich auch Phytotherapeutika dazu. Und ich habe einen Patienten, der ist jetzt ungefähr seit 2 Jahren bei mir in der Praxis. Ich kenne die Thematik, also wie gesagt, ungefähr seit 2 Jahren. Da ist eine 10-jährige Burnout-Thematik vorweg gewesen. Mhm. Ja, bis dass er bei mir in die Praxis gekommen ist. Und wir sind mittlerweile so an einer schulmedizinischen Diagnostik der Alzheimer. Eine Person Ende der 50, Anfang der 60. Aber da ist eine ganz, ganz schwere Koloration halt zu psychischen Belastungen immer noch aus der Esperantet mittlerweile aus der Arbeit raus. Also das heißt, von den Blutwerten und allem sind wir bei ihm par excellence unterwegs mittlerweile. Ja, also da siehst du quasi nichts mehr, aber du merkst immer noch diesen psychischen Knackpunkt, wo wir stark dran arbeiten. Wenn Leistung gefordert wird, geht es direkt in die Blockade. Und das ist ein Thema von früher. Ja, und da sind wir halt EFT-mäßig am Arbeiten. Ich arbeite gerne halt im Rahmen psychokinesiologisch, ne, das noch mit reinzunehmen, aber halt auch verhaltenstherapeutisch, ne, dass wir da so peu à peu halt diese Ebenen abbauen und in die Entspannung gehen. Dazu aber auch Bioresonanzarbeit, also diese ja, Frequenztherapien, die werden ja auch immer mehr halt einfach in die Heilungsprozesse mit reingenommen. Und Bioresonanz mache ich auch mittlerweile in der Praxis schon seit 15, 16 Jahren. Ja, also das heißt, auch da schon lange mit drin.
Das heißt, mit der epigenetischen Therapie sagst du aber auch, es gibt quasi verschiedene Säulen, also die ich mitgenommen habe, ist natürlich ja. Ernährung, Nährstoffversorgung, die Bewegung hast du schon so in Teilen mit eingebaut, genau. Die man wahrscheinlich auch spezifischer noch aufbauen kann, je ja. nachdem, in welche Richtung es geht. Du hast Umweltfaktoren und Umweltgifte als einen wichtigen Faktor, die Barrieren-Thematik nochmal, also Darmbarriere, Hautbarriere, Lunge, Blut-Hirn-Schranke. Und du hast diese wichtige Komponente von Stress, Stressregulation, mentalen Themen, die letztendlich alles immer wieder, und so verstehe ich das, Auswirkungen letztendlich darauf haben werden, wie dann im Nachgang deine Gene auch abgespielt werden können. Richtig. Gibt es Möglichkeiten, kannst du das messen? Kannst du das Abspielen der Gene irgendwie versuchen zu bestimmen oder ist das epigenetische Konzept eher etwas, was Teil deiner Arbeit geworden ist? Also du sprachst eben von der ersten Intuition von früher dazu.
Also man könnte ja in die DNA-Testungen reingehen. Mhm. Das könnte man machen. Da muss man aber auch ganz klar sagen, so eine Therapie oder auch Testungen, alles kostet halt natürlich auch immens Geld. Mhm. Und dann ist halt da auch die Frage, möchte man jetzt diese DNA-Testung auch wirklich über alles detailliert genau wissen, was da so ist, ja? Oder sind die Ergebnisse das, wo man sagt, okay, wir sehen hier peu à peu diesen Fortschritt und machen immer mehr halt noch wieder dann an einem Feintuning weiter, ne? Bis wir an dem Ergebnis sind, wo wir hingehen wollen, mhm. ja?
Was ist die epigenetische Therapie oder Coaching? Was ist das für dich?
Es ist was Art, wo ich für brenne und es ist eigentlich das, Menschen wieder ein anderes Lebensgefühl mit auf den Weg zu geben. Menschen wieder in ihre volle Kraft zu bringen. Dafür stehe ich halt auch morgens auf.
Und wenn sich Menschen, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch andere Therapeutinnen und Therapeuten, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, unterschiedliche Bereiche, Coaches, Berater, wie auch immer, im Gesundheitsbereich, wenn die mehr dazu lernen möchten, also ja. wenn sie versuchen möchten, die epigenetische Therapie, so wie du es jetzt ja, wir haben ja nicht unendlich viel Zeit, aber es wird schon klar, in wie vielen unterschiedlichen Bereichen sich das abspielt, wie individuell wirklich auch die ja. Anpassungen sind und wie viel Einfluss man darauf nehmen kann. Wenn man das mehr lernen möchte, wie kann ich das tun? Welche Möglichkeiten gibt es?
Ja, es gibt tatsächlich halt einfach auch eine Epigenetik-Therapeut- bzw. Coach-Ausbildung bei Paracelsus. Mhm. Wir haben jetzt vor kurzem ein Einführungsseminar schon darin gehabt, werden auch jetzt wieder noch eins haben und dann startet jetzt tatsächlich ab September die Ausbildung mit 120 Stunden, die da halt Grundlagen gibt für das Arbeiten im epigenetischen Sektor, wo wir halt wirklich diese Dinge, die wissenschaftlichen Ebenen eingehen, wo wir raufgehen, wie kann ich mit der Ernährung, mit der Entgiftungsebene, also diese Umweltmedizin auch mit reinnehmen, die Mitochondriomedizin mit reingucken, genauso aber auch welche psychotherapeutischen Aspekte sind da halt nötig und wichtig, dass wir damit arbeiten können. Ja, es wird eine sehr intensive Ausbildung werden, in die Heilpraktiker reinkommen können, Coaches, ja, oder alle, die halt wirklich ein absolutes Interesse haben, dieses epigenetische Thema in ihr Praxisprozess zu integrieren oder halt auch vom Gedankengang zum Beispiel in Schule oder Kindergarten zu involvieren, ja, weil auch da sehen wir ja gerade Schule und Kindergarten, da wird zum Beispiel keine epigenetische Ernährung in den meisten gemacht, ja, oder keine epigenetische Bewegung. Also das heißt, die Menschen, die mit diesem Interessen halt unterwegs sind, die sind da sehr, sehr gerne gesehen.
Und das lässt ja dann auch also hoffen darauf, dass sich da noch sehr viel entwickeln wird. Wenn wir mal so den aktuellen Forschungsstand und die Richtung der Epigenetik uns näher anschauen, welche Entwicklungen oder Trends lassen sich dort finden oder was ist sehr vielversprechend, die sich logischerweise dann auch im Praxisalltag irgendwie widerspiegeln können?
Ja, die Tendenzen sind natürlich, dass man schon wieder auch mehr rückbezüglich geht auf unseren Ursprung. Was ist unsere ursprüngliche Ernährung? Dass man halt auch da reinguckt, wie können wir Umweltgifte meiden. Ne? Auch das ist ja, was essentiell da in dem Rahmen wichtig ist, dass wir auf eine, ja, ich sag jetzt mal Langlebigkeit und gesunde Langlebigkeit auch gehen. Ja, also ich meine, lang zu leben und krank dabei zu sein, ne, das ist halt, das ist im Moment teilweise ja so. Aber es sollte ja eigentlich vom medizinischen und vom hygienischen Stand so sein, dass wenn wir in eine Langlebigkeit gehen, auch fit sind bis ins hohe Alter, ja. Und nicht schon, ich sag jetzt mal mit 35 vielleicht an Brustkrebs erkranken oder was heute ja schon Tendenz ist, Schulkinder, die wo mit Typ 2 Diabetes ne, erkrankt sind oder in Amerika hat man es jetzt sogar schon, dass 10-jährige Leber transplantiert werden aufgrund der Ernährung. Ja, und das ist ja nicht das Ding unserer Zukunft. Wir wollen ja gesunde Menschen bis ins hohe Alter und nicht ja junge Menschen, die unsere Zukunft sind, wie wir so schön sagen, die sind kränker wie jetzt wir. Ne? Also ja. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen unsere Zukunft da auch einfach haben.
Ein anderer Strang geht mehr in die Richtung, okay, wir werden es technologisch hinbekommen, es wird kein Problem sein, aber es ist beeindruckend, wenn wir uns anschauen, dass, und diese wäre ja auch epigenetisch betrachtet, sind Typ 2 Diabetes, eigentlich ein Altersdiabetes, sprich, die Zellen reagieren nicht mehr so gut auf das körpereigene Hormon, dann sind wir wieder bei den Eiweißen, die Rezeptoren funktionieren nicht gut, vielleicht ist das Immunsystem sehr aktiv, was eben auch noch eine entscheidende Rolle dabei spielt.
Was aber auch wieder ein Eiweiß ist.
Genau, und sehr viele Botenstoffe daraus bildet. Und dann haben wir am Ende einen Effekt, der sich eigentlich viel später erst im Leben einstellen würde, aber auch nicht muss. Und da kommt ja dieses Langlebigkeitsthema, glaube ich, auch zur Geltung. Für mich gibt es so zwei Strömungen. Die einen, die wirklich versuchen, okay, was kann ich für mich selbst optimieren? Langlebigkeit ist so ein schönes Thema, gesund bleiben und dann sehr alt werden, so dass die in dieser Vorstellung. Und das andere ist so die technologisch. Mir ist das völlig egal und ich interessiere mich nicht für die Themen und hoffe auf neue Technologien, so ungefähr. Ja. Aber die mit der Möglichkeit in die epigenetische, und das hast du schon gesagt, epigenetische Therapie heißt dann auf Bewegung bezogen, auf Ernährung bezogen und wirklich das sind Dinge, die man eben auch lernen kann und dann in die Anwendung, in die Praxis mit einbauen kann.
Ja, das ist so. Es geht ja auch darum, ich kann zum Beispiel ja ein Gen in mir tragen, das halt vielleicht ein Tumorgeschehen auslösen könnte. Aber ich habe ja durch diese ganzen Möglichkeiten, die in der Epigenetik geboten werden, die Möglichkeit, das aufzuhalten beziehungsweise gar nicht erst zum Ausbruch bringen zu lassen. Das heißt also, auch da kann ich schlussendlich meine Geschichte aus der Vergangenheit neu schreiben. Das sind ja auch tolle Sachen, wenn wir rausgucken. Krebserkrankungen nehmen immer mehr zu. Oder halt, wo wir eben gesagt haben, schon Alzheimer und sowas. Und wenn man aber wissen, wir haben Möglichkeiten, ohne hochtechnisiert da irgendwas zu tun, das zu drehen. Mhm. Ja, das ist ein Geschenk, das anzunehmen und damit zu arbeiten.
Yvonne, wir haben in dem Podcast immer den Versuch, unsere Gäste noch etwas näher kennenzulernen. Ich habe dafür immer wiederkehrende Fragen vorbereitet. Die würde ich dir jetzt gerne einmal stellen mit der Bitte um kurze Antwort. Meine erste Frage, was hat dich dazu inspiriert, mit der Epigenetik-Therapie zu arbeiten?
Da müssen wir, wenn man jetzt ganz genau gucken wollte, sogar in meine frühe Geschichte gehen. Mhm. Also das heißt, in die Geschichte, bevor ich überhaupt die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe, weil mir damals schon Dinge aufgefallen sind und da nehme ich meine liebe Schwiegermami so ins Boot rein. Da ist eine ganz große Krebsthematik zum Beispiel von ihrer Mutter. Die Mutter hat ganz früh Brustkrebs gehabt. Meine liebe Schwiegermami ist heute Mitte 70 und die hat nichts dergleichen und sie hat trotz den Traumatas, die sie in ihrem Leben alle erlebt hat, sehr viele, eine so positive Grundhaltung zum Leben, dass man da schon sehen kann, wow, da ist was passiert. Ja, also das ist, wenn ich rückblickend sehe, so einer der ersten Punkte, wo ich sage, wow, da ist wirklich Möglichkeit. Ne? Genauso aber dann halt später, wo ich selber halt gewisse Dinge einfach beobachtet habe an mir selbst. Ich habe mit mir selbst viel gearbeitet, ja, auch was das Gesundheitliche mit Nährstoffen, mit Ernährung. Ich kann ja ganz klar aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir ist vor einigen Jahren, das war in 2014, ein Hashimoto festgestellt worden. Und damals war ich selber so noch nicht so weit. Ich habe zwar vieles schon gemacht, aber da fing ich erstmal an, so wirklich mich zu beschäftigen mit Supplementierung und. Und habe das immer mehr ausgefeilt mit Ernährungsveränderungen. Sport habe ich eigentlich immer schon gemacht. Und mich haben aber die Blutwerte immer nicht befriedigt. Ich habe keine Medikamente eingenommen. Die Schulmediziner haben immer gesagt, top eingestellt. Und ich habe gedacht, wenn ihr wüsstet, ihr wisst nämlich nicht, dass ich nichts nehme. Und ja, dann ist es halt schlussendlich bis im letzten Jahr so gewesen. Also wie gesagt, lange gearbeitet, gefeilt, dass man im letzten Jahr um die Zeit die Blutwerte genommen hat. Und man konnte nichts mehr nachweisen.
Keine Antikörper, also wird zu Hashimoto als
quit.
Okay.
Und das ist, wo ich sag, man sieht, was möglich ist. Also das ist für mich mein eigenes Experiment. Das ist bestimmt nicht auf alle umlegbar. Aber es gibt so viele Dinge, auch aus der Praxis, Geschichten, die ich euch hier erzählen kann, wo wir sagen können, wow, alleine schon mit einem Darmreset, mit Nährstoffumstellung, switcht sich ein Typ-2-Diabetes, weil wir es eben davon gehabt haben, innerhalb von schneller Zeit, dass die Menschen zum Beispiel auch keine Medikamente mehr dafür nehmen müssen. Weil wir Ernährung, weil wir den Darm angeguckt haben, weil wir die Bewegung mit reingenommen haben. Also das ist das, was immer mehr so, wie gesagt, bei mir dann in der Praxis diese Erkenntnis gegeben haben, um deine Frage dazu beantworten. Das ist, was immer mehr so für mich diesen Punkt gegeben hat. Da ist mehr. Das ist nicht nur, wie gesagt, diese Geschichte, du bist von den Genen bestimmt.
Ich mach weiter. Welche Person oder welches Ereignis hatte ich in deinem Leben bisher am stärksten beeinflusst?
Mein erster Mann. Also da ist ja grundlegend meine Geschichte nochmal neu geschrieben worden. Ja.
Was ist die wichtigste Lektion, die du aus deiner bisherigen Berufserfahrung gelernt hast?
Bleib am Ball, brenne dafür, was du tust. Es gibt immer eine Lösung.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Ho! Es gibt keinen klassischen Tag. Alle Tage sind bei mir anders, aber es gibt eine Struktur. Das heißt also im normalen Alltag zu Hause aufstehen. Ich beginne dann mit Sport und ich habe mein Buch, wo ich meine Dankbarkeitssätze und positiven Affirmationen und Ziele jeden Morgen aufschreibe. Ja, nachdem ich das inhäusig gemacht habe, gehe ich im Regelfall ungefähr nochmal 3 Kilometer joggen. Das ist dann dazwischen, wo ich meine Tochter halt quasi aus dem Haus für die Schule begleitet habe. Ja, und dann geht's in Frühstück, dann geht's entweder in die Praxis, es geht in Seminare, es geht ins Büro der Studienleitung. Da kommt es dann halt drauf an, was steht gerade auf dem Stundenplan. Ja, wir erleben aber auch gerne viele Sachen, mein Partner und ich. Das heißt, wir reisen auch sehr gerne. Das heißt, also da sieht natürlich ein Tag ganz anders gestrickt aus. Wir nehmen uns auch viel Zeit für geruhsames Zusammensein, wie jetzt auch bei dem Wetter, wenn es dann schön ist, im Garten und zu genießen. Und dann kann man so sagen, 10:30 ist so abends meistens der Zeitpunkt, wo ich dann den Tag quittiere. So, ja. Also das heißt, schon auch nach der Regel zu gucken, auch ausreichenden Schlaf zu haben. Weil auch das ist ja etwas, was sich wieder epigenetisch auswirkt. Ja, eine ausreichende Schlafhygiene. Wir wissen, in der Nacht entgiftet das Gehirn und verschiedene Sachen.
Letzte Frage. Welche aktuellen Entwicklungen oder Trends im Bereich der Epigenetik findest du gerade besonders spannend? Gibt es da irgendetwas?
Ich glaube, da ist so viel Spannendes, dass man im Moment überall immer wieder auch seine Fühler ausstreckt. Für mich ist es so ein ganz wichtiges, spannendes, wie kriegt man halt diese chronischen Erkrankungen zum Beispiel wieder gut auf die Spur, wie das Thema auch mit der Alzheimer, wo geht da die Forschung hin, diese Erkrankungen oder wie man das, Befindlichkeiten, Störungen, den Menschen da eine andere Lebensqualität geben. Was sind da die Forschung, wo geht es da hin? Ja, was sind da wieder noch für neue Erkenntnisse, um noch mehr meinen Patienten halt einfach da zu geben?
Epigenetik ist ein extrem großes Thema, ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange drüber weiterreden. Für die Menschen, die das jetzt heute zum ersten Mal gehört haben oder vielleicht auch schon gehört haben, jetzt neue Erkenntnisse gewonnen haben, könntest du noch so ein paar Tipps oder einen Tipp mitgeben? Was kann ich denn epigenetisch für mich selbst tun, ab heute, ab sofort, was man vielleicht in seinen Alltag einbauen kann oder wie man weiter vorgehen kann?
Ja, gehen wir auf die ganz klassischen Sachen. Ich habe es eben schon vor zwei Sätzen quasi gesagt, auf ausreichenden Schlaf achten, also auf ausreichende Schlafhygiene achten, dass auf jeden Fall dann natürlich, wie gesagt, eine gesunde und bewusste Ernährung und da auch nicht in dem Überfluss, also eher ein bisschen niederkalorischer sich zu ernähren, weil da weiß man auch, dass es gut ist, Bewegung, ja, Alltagsbewegung einzubauen. Ich muss nicht jedes Mal einen Marathon laufen, aber den Weg zum Briefkasten zu gehen, anstelle zu fahren, also ne, solche Dinge. Ja, und dafür sorgen, dass ich halt wirklich auch ein gutes Umfeld habe. Wir wissen, dass das Umfeld ja auch nochmal ein A und O ist und wir davon geprägt sind. Ja, also das wären so Hacks, ja, auch zu gucken, kriege ich ausreichend Sonne, um da nochmal drauf zu spielen, was in unseren Breitengraden ja manchmal ein bisschen schwieriger ist, gerade bei diesem Sommer hier, aber um den Vitamin-D-Haushalt da auch gut zu stützen, weil das halt auch eine unwahrscheinlich wichtige Ebene ist.
Epigenetik, die Macht der Gene und unserer Umwelt. Wir haben über viele spannende Themen gesprochen, über Epigenetik in der Therapie, in der Praxis. Wir haben schöne Fallbeispiele gehört. Yvonne, ich danke dir sehr, dass du da warst und ich hoffe, dass du uns bald wieder mal besuchen wirst.
Gerne, danke dir, Matthias. Hat mich sehr gefreut.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.